Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Kontext sprechen wir jetzt über eine fragile Zeit. Über die erste Phase, die ein Paar mit einem Baby verbringt. Die Zeit also, in der alles zart und zerbrechlich ist. Das kleine Wesen betört uns, aber es stellt eben oft auch unsere Geduld und Ausdauer auf die Probe. Und junge Eltern sind damit oft überfordert. Dazu kommt auch noch der gesellschaftliche Druck, man müsste das alles schaffen und auch noch möglichst gut. In unseren Breitengraden ist die Geburt eines Kindes die häufigste Ursache einer Scheidung in den ersten Ehejahren. Dieser schwierigen Zeit wird allerdings wenig Aufmerksamkeit gewidmet, findet der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer. Und er hat sich deshalb einmal intensiv damit auseinandergesetzt in seinem neuen Buch Partnerschaft und Babykrise. Hören Sie Wolfgang Schmidbauer nun im Gespräch mit Angelika Schett.
Wolfgang Schmidbauer, wenn man so die Werbung sieht oder überhaupt, was die Welt uns so zeigt, dann ist doch eigentlich so ein Baby das Glück, die Vervollkommnung einer Zweierbeziehung. Und da kommen Sie daher und schreiben in Ihrem Buch, Eltern erleben ihr Baby oft als Schock. In etwa jeder dritten Ehe gehe die erotische Bindung zwischen Mann und Frau zugrunde, zu viel Stress mit dem Baby. Gott, oh Gott, da ist das Baby ja irgendwie richtig ein Sündenfall. Wie kommen Sie dazu?
Eins muss man ja von Anfang an sagen, dass ungewollte Kinderlosigkeit für ein Paar noch viel belastender ist als ein Baby. Aber die Paare in der Regel unterschätzen die Belastung bei weitem durch ein Baby. Also ein ganz gutes Beispiel ist, wir haben ja so einen Traum, dass Liebe heißt, man liest sich die Wünsche von den Augen ab. Das ist ja sehr schön, also man muss nicht sagen, man muss nicht kommunizieren, wann man jetzt zusammen ist, wann Erotik passiert und so weiter, das geht alles wie von selber. Und wenn jetzt das Baby in diese Beziehung kommt, dann zeigt sich, dass die Natur eben nicht so auf dieses Modell, man liest sich die Wünsche von den Augen ab, vertraut, denn das Baby schreit, sendet sehr deutliche akustische Signale, dass es was braucht. Und dann stehen die Eltern quasi vorm Scheideweg. Entweder lernen sie auch viel intensiver über ihre erotischen Bedürfnisse, über ihre Bedürfnisse nach Zweisamkeit zu kommunizieren und die vor diesem Einbruch des Babys zu schützen, oder sie können das nicht leisten und dann reißt das Baby diese symbiotischen Wünsche an sich und einer oder auch beide Elternteile verbinden sich dann enger mit dem Baby beziehungsweise später mit dem Kind als mit dem Partner.
Im Buch erwähnen Sie da auch den Umstand, dass die Liebe zum Kind energischer verteidigt würde als die erotische Liebe.
Ja, das ist ja viel unangetasteter eigentlich. Das Kind ist auch schutzbedürftig und der Partner hält die Frustration aus. Und vor allem das kleine Kind hält die Frustration überhaupt nicht aus. Da ist ja auch was dran. Also der Partner muss Bedürfnisse aufschieben können und das Baby kann Bedürfnisse nicht aufschieben. Und ich denke schon, dass deshalb diese Idee, dass das Baby die Eltern glücklich macht, dass die eigentlich am wenigsten hinterfragt wird. Und dass eben die Tatsache, dass die Geburt eines Kindes ja der häufigste Anlass für die frühen Scheidungen ist, dass das eben eigentlich auch die Leute, die vom Fach sind, auch die Paartherapeuten, auch die Psychotherapeuten, sehr wenig beschäftigt. Wenn man genauer hinschaut, kann man allerdings feststellen, dass eben die meisten Belastungen in der modernen, individualisierten Ehe daher kommen, dass eben jemand Dritter dazukommt. Und dieser Dritte ist in den meisten Fällen eben das Baby.
Sie sagen, viele Paare, viele Beziehungen brechen dann auseinander, aber nicht nur früh, sondern auch spät.
Die Beziehungen brechen auseinander, wenn sozusagen es dem Paar nicht gelingt, diesen Verlust an sich gegenseitig die Wünsche von den Augen ablesen, zu kompensieren. Und dann kann es aber sein, dass sie beide so intensiv mit dem Kind beschäftigt sind und das Kind so wichtig finden, dass sie dann zusammenbleiben und eigentlich auch so viel Befriedigung und Nähe und Zärtlichkeit erleben in der Beziehung, dass sie dann zusammenbleiben und erst dann in die Krise kommen, wenn das jüngste Kind ausgezogen ist. Das ist ganz charakteristisch, dass dann 3 Monate, ein halbes Jahr später die Paare in eine Krise kommen und dass einer von beiden sagt, also wozu sind wir überhaupt noch zusammen und wollen wir uns nicht scheiden lassen.
Nun ist es ja in der Regel so, auch heute noch, dass wir davon ausgehen, es gibt so eine Art Mutterliebe, die ist einfach da und Mütter, die das nicht auf die Reihe bekommen, die werden schon merkwürdig angeguckt. Fast halten wir es ja auch für etwas Instinktives. Die Mutter schützt ihr Kind und so weiter. Da machen Sie auch einige Fragezeichen.
Und das ist ja falsch. dass eine Mutter das Baby annehmen kann, dass es ihr mit Wärme und Zärtlichkeit begegnet, ist das Produkt von günstigen Entwicklungsumständen bei der Mutter. Es gibt schon Versuche mit Menschenaffen, aus denen ganz deutlich hervorgeht, dass also ein Baby, das selber keine mütterliche Liebe erfahren hat, das sich nicht gut mit irgendeinem Erwachsenen identifizieren konnte, dass das auch, wenn es dann später Kinder kriegt, wenn es erwachsen wird und Kinder kriegt, dass es eben nicht in der Lage ist, das Kind anzunehmen. Das ist also schon bei Affen ganz exakt dokumentiert worden und es ist bei Menschen ganz ähnlich. Mütter müssen lernen, dass sie ihr Baby annehmen. Das ist ein intensiver Interaktionsprozess und ist überhaupt nicht instinktiv in dem Sinn, dass Instinkte sind ja sicher, die funktionieren immer. Und Mutterliebe funktioniert überhaupt nicht immer, sondern die kommt eben unter günstigen Bedingungen zustande, aber unter ungünstigen trägt sie halt nur ganz wenig.
Das würde ja im Grunde heißen, dass es also auch schon rein mal von den Voraussetzungen der Mutter her bestimmte Erfahrungen braucht, Identifikation auch mit ihren Eltern, die so gut sind, dass sie auch ohne Probleme eine gute Mutter sein kann. Und das ist ja für viele nicht so.
Naja, vor allem ist ja in unserer Entwicklungsgeschichte überhaupt nicht vorgesehen, dass eine Mutter mit dem Kind alleine ist. Also es ist in allen Primatengesellschaften, in allen archaischen menschlichen Kulturen sind Mütter nie mit dem Kind alleine. Sie haben immer andere Frauen, denen sie das Kind vorübergehend überlassen können und wo sie sich dann erholen können. Also diese Situation, dass eine Mutter mit dem Baby in Isolationshaft ist und der Ehemann dann morgens aus dem Haus geht und abends wiederkommt und die ganze Zeit ist die Mutter ohne Ansprache, wenn sie sozial nicht sehr kompetent ist zum Beispiel, ist sie mit dem Baby allein. Das ist eine Hochrisikosituation. Das ist überhaupt nicht günstig, weder für die Mutter noch für das Kind.
Nun könnte man ja einwenden, wir sind keine Primaten und keine archaischen Gesellschaften mehr, sondern sind in einer modernen Gesellschaft mit Individualisierung, bestimmten Liebesvorstellungen und so weiter. Das, was Sie ja jetzt sagen, Wolfgang Schmidbauer, heißt ja, dafür sind wir per Natur nicht gemacht. Ist das so?
Ja, ich denke schon, dass es uns hilft, um halt diese Krisen zu verstehen, die in der modernen Kleinfamilie ausbrechen und auch um die Selbstgefühlsprobleme der Mütter zu verstehen und auch ein bisschen zu lockern, um auch so einen realistischen Bezug zu den Aufgaben, die auf eine junge Familie zukommen, um den herzustellen, ist es, glaube ich, ganz gut, sich an diese unsere Entwicklungsgeschichte zu erinnern. Ich sage ja gerade, es hat eben nichts mit Instinkten zu tun, wohl aber mit Kultur und mit speziellen Anforderungen der individualisierten Kultur, wo ja die Mutter in extremer Form für alles verantwortlich gemacht wird und die Experten ja auch selten zögern, den Müttern dann die Schuld an allem Möglichen zu geben, wenn das Kind Entwicklungsdefizite zum Beispiel hat. Die Mütter erleben diesen Druck am meisten. Niemand funktioniert besser, wenn er unter dem Druck von Schuldgefühlen steht. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man halt den Müttern und den jungen Eltern überhaupt versucht, möglichst diese Schuldgefühle zu ersparen. Das ist auch eine Absicht von mir, dass ich halt denke, wenn man sich auf diese Krise vorbereitet und wenn man akzeptiert, dass diese Krise allgemein ist, dass es wirklich schwierig ist, die eigene erotische Beziehung zu erhalten und dem Baby gerecht zu werden, dann nimmt man den Paaren auch etwas von dieser Angst und dem Gefühl, versagt zu haben und auch dieser Fantasie, dass alle anderen das locker schaffen, nur selber scheitert man dran.
Es geht ja auch darum, dass die erotische Beziehung ja auch an vieles erinnert, was man mit dem Baby macht. Also da ist ja auch was Vergleichbares, selbst wenn es dann doch im Endeffekt etwas sehr anderes bedeutet. Aber trotzdem, es ist ja doch mit vergleichbaren Sehnsüchten verbunden.
Ich denke, dass man schon sagen kann, dass das Baby eigentlich die bisher nicht thematisierten und im Kleingedruckten von den Partnern wechselseitig befriedigten Nähewünsche, dass das einen großen Teil davon an sich reißt. Und dass deshalb die Partner halt sehr aufpassen müssen, dass sie nach wie vor zärtlich und liebevoll auch miteinander umgehen und nicht, und das ist bei den modernen Paaren ein großes Risiko, einfach wegen dieser Fantasie, dass man in einer Leistungsforderung scheitert, dass man nicht perfekt ist als Mutter oder als Vater, dann eigentlich den anderen vorwiegend als Schuldigen identifiziert. Alarmstufe Rot ist in ein paar erreicht, wenn die junge Mutter angesichts der erotischen Wünsche ihres Mannes sagt, ich brauche jetzt endlich einen Vater für mein Kind und nicht ein zweites Kind.
Alarmstufe Rot, wie meinen Sie das?
Ja, weil in dem Fall ist das Paar aus dieser Möglichkeit herausgefallen, die ja in jeder Liebesbeziehung eine ganz große Rolle spielt, dass Menschen ja ihre kindlichen Bedürfnisse nie ganz verlieren und dass eine gelingende Liebesbeziehung immer heißt, dass man den anderen auch in seiner Schwäche, also in seinen kindlichen Merkmalen, akzeptiert und versorgt. Wenn in dem Fall die Mutter das sagt, dann ist sie eigentlich aus diesem Zusammenhang ausgestiegen. Sie sagt, ich bin jetzt super erwachsen, ich bin jetzt Mutter geworden, ich bin Vorbild und du bist ein Versager, weil du hast immer noch kindliche Bedürfnisse an mich. Also sie leugnet, dass diese kindlichen Bedürfnisse in der Partnerschaft eine ganz wichtige Rolle spielen, behauptet, sie hätte keine, nur ihr Mann hätte sie. Das stimmt natürlich nicht, weil die Frau, die sowas sagt, ich brauche jetzt endlich einen Vater für mein Kind und nicht ein zweites Kind, die glaubt ja eigentlich daran, dass Wünschen hilft. Sie ist ja selber sehr kindlich, weil sie denkt, wenn ich jetzt nur genügend Vorwürfe und Klagen um mich streue, dann passiert ein Wunder und ich kriege genau das, was ich haben will. Sie wird aber keinen besseren Vater auf diese Weise kriegen, sondern nur einen Mann, der abhaut.
Ein Kind belebt ja auch die alten Gefühle bei Vater und Mutter, wie es bei Ihnen war. Das ist ja auch noch recht explosiv.
Das ist die eigenen Beziehungen, die eben bei Menschen eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn ich meine Mutter als Kind erlebe und bin dann selber sozusagen Mutter und habe ein eigenes Kind, dann taucht meine eigene Beziehung zu meiner Mutter wieder auf. Was ich in dieser Beziehung erlebe, das ist präformiert durch das, was ich selber erlebt habe. Es ist auch eine große Chance, nebenbei bemerkt. Also wenn man selber Kinder hat, dann verzeiht man seinen eigenen Eltern viel eher, was die alles an Unsinn gemacht haben, weil man eben merkt, wie viel Unsinn man selber macht und wie halt eigentlich der Umgang mit Kindern nicht perfekt laufen kann. Was man natürlich als Kind, wenn man so heranwächst, hat man natürlich eine naive Vorstellung, wie perfekt eigentlich alles sein könnte. In der Praxis sieht man dann, es ist alles ganz schön schwierig, man wurstelt sich so durch. Und man gewinnt dann eine Toleranz für dieses Durchwursteln und dann sagt man, ach, so schlimm waren meine eigenen Eltern auch nicht. Jetzt können wir es gut sein lassen.
Das wäre ja noch relativ gut, wenn man das schafft, sich durchzuwursteln. Nur schaffen das ja ganz offenbar viele junge Paare nicht mit einem Kind. Und Sie formulieren ja sogar, dass viele junge Eltern auch Depressionen bekommen. Also nicht etwa nur die Mutter, sondern auch der Vater im Umgang mit dem kleinen Kind.
Das hängt, denke ich, schon sehr stark mit unserer modernen Situation zusammen, dass es erstens so wenig Entlastungen gibt und zweitens, dass das Ganze so hoch idealisiert ist. Also dass die Eltern in dem Kind ganz viel Selbstverwirklichung sehen, ganz hohe Forderungen an sich stellen, sie müssen das jetzt wirklich gut machen, andererseits aber sehr wenig praktische Erfahrung mit anderen Kindern haben. Auf Überforderungen reagieren ja die Menschen eher depressiv.
Was auch noch ein Punkt ist, von dem Sie schreiben, ist, dass der Blick auf den Elternteil gnadenloser sei als auf den Sexualpartner. Also offenbar ist man kulanter gegenüber dem Partner, mit dem man noch kein Kind hat, als mit dem Partner, mit dem man dann ein Kind hat. Der kommt ja auch in eine neue Rolle und man hat auch Gelegenheit, ihn in dieser Rolle zu beäugen.
Ganz wichtig, dass halt in der Verliebtheit ein Paar sehr viele Chancen hat, den sozialen Hintergrund, auch die Unterschiede im sozialen Hintergrund zu vergessen. Und da ist ein Mann und eine Frau und die fangen sozusagen ein neues Leben an. Und wenn jetzt aber das Kind geboren wird, dann schaut die Frau auf das Verhalten des Mannes und vergleicht ihn mit dem eigenen Vater. Und umgekehrt schaut der Mann auf die Frau und vergleicht sie mit seiner Mutter. Deshalb werden also zum Beispiel gerade in interkulturellen Ehen werden halt diese kulturellen Unterschiede erst dann richtig manifest, wenn die Kinder kommen.
Was dabei ja auch noch eine Rolle spielt, also wenn wir jetzt immer noch das Baby als Beziehungskiller angucken, ist, dass es ja mit seinen Ansprüchlichkeiten, wenn es schreit in der Nacht und so, und die Eltern ja auch viele verschiedene Dinge dann unter einen Hut bringen müssen, sie auch unendlich müde macht. Und diese Müdigkeit, die beschreiben Sie ja auch, die ist ja gar nicht so ungefährlich.
Die Müdigkeit ist aber nicht eine Müdigkeit, die von Erschöpfung kommt, sondern eine Müdigkeit, die eigentlich aus der Kränkung kommt. Also das ist so eine ganz charakteristische Szene aus vielen Paartherapien, wo das Paar kommt. Der Mann sagt, meine Frau ist immer so gestresst und so unzufrieden. Ich finde das eigentlich alles ganz normal. Die Frau sagt, also eigentlich brauche ich überhaupt keine Ehe mehr. Also mein Mann ist immer nur müde, wenn er nach Hause kommt und es findet eigentlich kein Beziehungsleben mehr statt. Wenn man dann mit dem Mann alleine redet und versucht nun das zu verstehen, dann kommt man dahinter, dass der Mann eigentlich überhaupt nicht immer müde ist, sondern er ist also im Beruf engagiert, ist da auch überhaupt nicht müde. Dann nach dem Beruf geht er vielleicht sogar noch mit seinen Kollegen ein Trinken, ist da auch überhaupt nicht müde. Dann fährt er nach Hause und ist da auch noch nicht müde. Und dann steigt er im Vorort aus dem Zug und auf den 10 Minuten Weg vom Bahnhof zu dem Häuschen im Vorort wird er sowas von müde, dass er, wenn er dann zu Hause angekommen ist, sagt, es war so ein fürchterlich anstrengender Tag und ich habe überhaupt keine Kräfte mehr für gar nichts.
Nun ist aber nicht nur der Mann müde, sondern auch die Frau.
Bei der Frau ist es vielleicht so ähnlich, dass sie das auch tagsüber gar nicht so spürt, dass sie aber diese Müdigkeit am Abend spürt, wenn der Mann nach Hause kommt und dass dann so eine Art Konkurrenz, wer von uns darf müder sein, wer ist wessen Vitamin? Also Vitamin in dem Sinn, dass es auch ja schön ist, wenn man müde ist, wenn es jemand gibt, der einem eben Kraft gibt und einen belebt. Und diese Belebung, die fällt dann ins Leere. Die Frau schläft dann zum Beispiel, wenn sie das Kind ins Bett bringt, schläft sie dann gleich mit dem Kind ein. Der Mann wird dann noch ein bisschen munter und guckt vielleicht im Fernsehen noch die ein oder andere Serie an und dann geht er auch ins Bett, findet nichts mehr statt.
Und wozu führt das dann, diese Müdigkeit längerfristig?
Wenn das Paar dann irgendwann sagt, so kann es doch nicht weitergehen, wir müssen jetzt was unternehmen, wir müssen unsere Beziehung wieder stärken, wir müssen ein paar Abende gemeinsam was machen, wir müssen irgendwas tun. Viele Paare sind ja auch kreativ, die brauchen da keinen Therapeuten, um zu sehen, dass es so nicht weitergeht. Und wenn sie gar nichts machen, dann ist halt die Gefahr sehr groß, dass einer von den beiden in der Zeit, in der er nicht müde ist, also wenn sie nicht zusammen sind, sich in jemand anderen verliebt.
Wolfgang Schmidbauer, wir sprechen über Ihr Buch Partnerschaft und Babykrise für Kontext. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, deutet ja eigentlich darauf hin, dass man einerseits so die erotische Beziehung versuchen sollte, intakt zu halten und andererseits die fürsorgliche auch gegenüber diesem kleinen Menschen, für den man ja zuständig ist. Aber irgendwie klumpt das ja auch gerne zusammen.
Es ist wirklich für das Baby ganz wichtig, dass die Eltern ihre Beziehung pflegen können und einen Bereich miteinander haben, wo sie sich regenerieren können. Wenn das nämlich nicht passiert, dann besteht ja die Gefahr, dass eben das Kind später so zum Partnerersatz gemacht wird. Natürlich braucht ein Baby sehr viel Zuwendung und Aufmerksamkeit und Konzentration, aber es entwickelt sich ja sehr schnell in seiner Autonomie und spätestens, wenn es in die Schule geht, will es gar nicht mehr so viel von den Eltern zu tun haben. Es gibt dann diese Situation, dass eben das Schulkind von der Mutter inquisitorisch befragt wird, wie war denn die Schule, wie war denn die Lehrerin, wie sind denn die Kameraden? Das Kind sagt, wie soll es schon gewesen sein, hat schon gepasst, war so wie immer. Und das setzt sich ja dann sofort, dass eigentlich die Kinder sich woanders orientieren und was anderes haben wollen. Und dann, denke ich, ist es halt von ganz zentraler Wichtigkeit, da kann man den Kindern nichts Besseres tun, als Eltern zu sein, die sich gut miteinander beschäftigen können, die entweder einen Beruf haben, in dem sie zufrieden sind, oder eine Beziehung haben, in der sie zufrieden sind, am besten beides, um eben nicht die Kinder damit zu belasten, dass die Kinder sich jetzt um die Eltern kümmern sollen und dass sie den Eltern Bestätigung geben müssen, dass sie Leben in die langweilige Existenz der Eltern bringen müssen. Das ist, denke ich, dann der Stress, der auf den Kindern ruht und der eben auch damit zusammenhängt, dass wenn man dem Kind zu viel geopfert hat am Anfang, wenn man eben die eigene Ehe fiktiv geopfert hat, dass man dann natürlich denkt, das Kind ist mir was schuldig.
Mir ist auch beim Lesen des Buches aufgefallen, dass es vielleicht sogar sichernder ist, ja, wenn beide berufstätig sind und nicht einer ausschließlich mit dem Kind da hängt.
Da gibt es ja eine relativ klare Statistik, also dass das Beste für ein Kind ist natürlich die zufriedene Mutter und Hausfrau. Das Zweitbeste für das Kind ist die zufriedene berufstätige Mutter. Das Drittbeste für das Kind ist die unzufriedene berufstätige Mutter und das Schlechteste für das Kind ist die unzufriedene Hausfrau. Die unzufriedene Hausfrau ist natürlich leider sehr häufig, weil man kann ja nicht Mädchen erziehen und sagen, ihr müsst einen ordentlichen Beruf lernen, das ist ganz wichtig, dass ihr da Bestätigung gewinnt, dass ihr stolz seid auf eure Leistungen und dann soll das auf einmal nichts gewesen sein, weil sie jetzt ein Kind kriegen. Und sie sollen den Beruf aufgeben, weil halt der Ehemann mehr verdient oder weil er halt sich das noch schlechter vorstellen kann, dass er für das Kind zurücksteckt. Dann sollen sie jetzt halt in dieser Situation plötzlich zu zufriedenen Hausfrauen mutieren. Und das, denke ich, ist halt eine Überforderung und eine Überlastung, die eigentlich man nur mit höchster Vorsicht empfehlen sollte.
Sie vermuten ja sogar, dass die starke Zunahme von Depressionen in hochentwickelten Gesellschaften damit zusammenhänge, dass sich sehr viel mehr Kinder in einem freudlosen Klima der Verpflichtung aufwachsen fühlen. Sie sind körperlich gut versorgt, in ihrem Verhalten überwacht und eine Investition in die Zukunft, aber eben so richtig Glück, Freude kommt da nicht auf. Ein interessanter Ansatz.
Wie soll man sich das sonst erklären? Oder es gibt natürlich Theorien, dass die Depression was Genetisches hat, aber warum ist sie dann eben in den entwickelten Konsumgesellschaften so viel häufiger als etwa in afrikanischen Dörfern oder in traditionellen Kulturen? Wenn man Depression analysiert, stellt man ja sehr häufig fest, dass sie damit zusammenhängen, dass Menschen denken, wenn sie ganz viel leisten und wenn sie sich sehr auf Leistung konzentrieren, dann sind sie auch glücklich und werden irgendwann glücklich gemacht, werden irgendwann glücklich sein. Das passt natürlich nicht, das stimmt nicht. Und wenn dann irgendwann zum Beispiel die Bestätigung für die Leistung nicht mehr so richtig funktioniert, wenn jemand meinetwegen erlebt, dass das erste Mal ein Vorgesetzter jünger ist als er, also wenn er sieht, dass die Karriere nicht so funktioniert und so weiter, dann gibt es den Zusammenbruch. Und deshalb glaube ich, dass wenn man jetzt das auf die Kinder überträgt und auf die Situation des Aufwachsens, dann denke ich, dass halt die unzufriedene Hausfrau, das kann man eben in Analysen auch immer wieder bestätigen, dass die eigentlich die typische Quelle von Depressionen ist. Die ist nicht ausgefüllt, die ist eigentlich unglücklich, richtet ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Kind, möchte natürlich, dass das Kind ganz glücklich ist, weil es ja so viel Zuwendung kriegt. Und das Kind fühlt sich aber super unter Stress und denkt also, mein Gott, was soll ich denn noch alles machen, damit es meiner Mutter besser geht? Bemüht sich sozusagen, der Sonnenschein zu sein, kann keine eigenen Aggressionen zulassen, kann sich nicht abgrenzen. Und das sind alles die psychischen Vorbedingungen, dass man halt später depressiv wird, wenn man sich nicht wehren kann, wenn man alles in sich hineinfrisst, wenn man denkt, also Hauptsache ich mache es allen Menschen recht, dann wird es mir schon gut gehen im Leben.
Also wenn Sie das jetzt so sagen, dann muss man ja sagen, nicht mehr die Mütter insgesamt sind schuld, aber ein bestimmter Typus, nämlich die unzufriedene Hausfrau.
Naja, es entscheidet sich ja keine Frau, eine unzufriedene Hausfrau zu werden, sondern sie denkt ja erstmal, das ist jetzt die gute Lösung. Ich tue ja allen was Gutes, mein Mann kann seine Karriere weitermachen, ich bin für meine Kinder da, das ist alles eine schöne Sache. Und schlittert dann hinein und je nachdem, in welcher Situation halt die Mutter lebt, ist sie dann zufrieden oder unzufrieden.
Das Baby löst viele Affekte aus, es ist seinerseits ja oft sauer und will viel und so weiter. Irgendwie muss man auch kapieren, wenn man dann so ein kleines Persönchen zu betreuen hat, dass es nicht so ein nettes Persönchen eben ist. Das fällt auch nicht immer so leicht. Und vor allen Dingen ist es ja manchmal auch, schreiben Sie, Wolfgang Schmidbauer, eine Attacke auf das Selbstwertgefühl der Eltern.
Wenn das Baby genauso funktioniert, wie man es gerne hätte, dann wäre es natürlich einfach. Aber das tut's ja nicht. Und gerade diese erste Zeit, in der man halt noch nicht weiß, warum das Baby schreit, erfordert von den Müttern und auch den Vätern sehr viel Selbstbewusstsein und auch gegenseitige Unterstützung, auch gegenseitige Entlastung. Ich bin also ein ganz großer Befürworter von dieser Elternzeit und zwar durchaus auch von der Elternzeit, die die Väter und die Mütter gemeinsam nehmen, gerade wenn das Kind erst geboren wird, weil eigentlich ist es dringend notwendig, dass eine junge Mutter nicht alleine ist, sondern dass sie Möglichkeiten hat, das Baby jemand anderem zu geben, der sich dann auch abarbeitet dran, der dann vielleicht einen neuen Trick findet, wie das gestillt werden kann, der dann Wachablösung bietet. Also viele junge Elternpaare organisieren sich ja so, dass alles funktionieren muss und dass keiner krank werden darf, dass im Umfeld überhaupt nichts passieren darf, wo dann jemand abgezogen wird. Und das ist ganz problematisch. Also diese Idee finde ich auch sehr problematisch. Das ist aber oft gar nicht aus den Köpfen zu kriegen, dass nur die Eltern für das Kind zuständig sind. Ich würde sagen, kluge Eltern schaffen sich schon während der Schwangerschaft Entlastungsmöglichkeiten. Personen, die im Hintergrund gerufen werden können, wenn man selber überfordert ist. Das können die Großeltern sein, das können Freunde sein, das können, wenn die Geld haben, auch bezahlte Hilfskräfte sein. Das ist alles sehr viel besser als dieser Druck oder diese Idealisierung, dass wir als Eltern, wir müssen das alleine schaffen oder ich vertraue mein Kind doch keinem Fremden an. Das, denke ich, ist eine ganz lebensfeindliche und auch masochistische Position.
Und gar nicht masochistisch ist, so schreiben Sie ja auch, etwas, was man nicht aus den Augen verlieren dürfe, was in jeder Lebenssituation nicht ganz schlecht ist, nämlich Humor.
Ist natürlich eine große Hilfe in allen Familienproblemen, weil Familie ist ja was Hochidealisiertes. Und gleichzeitig überall, wo was sehr hochidealisiert ist, ist es ja ganz wichtig, sich von diesem Ideal distanzieren zu können und zu akzeptieren, dass das Ideal nicht erfüllt werden kann, ohne dass man gleich depressiv wird oder verzweifelt ist. Humor ist ja eigentlich die Haltung, wo man sagt, sind wir angesichts des Scheiterns unserer Idealvorstellungen nicht traurig, sondern freuen uns des Lebens gewissermaßen.
Wenn man es schafft, also so nach allem, was Sie gesagt haben, sich mit ein wenig Humor durchzuwursteln und eben nicht so perfekt funktionieren zu wollen, dann hat man ja schon mal viel gewonnen. Aber einen Punkt gibt's ja schon noch, und das kann man sich ja jetzt auch fragen. Ein Kind ist ja auch, trotz allem, was Sie jetzt gesagt haben, ein Quell der Freude, kann ja auch eine Chance sein für Menschen, die eins haben. Also, dass sie zum Beispiel sich auch gegenseitig gut entdecken, Dinge am anderen sehen, die sie ohne das Kind nicht gesehen hätten.
Das wird ja eben auch überschätzt. Es ist nicht ein reiner Quell der Freude. Ich denke aber, dass natürlich das Leben mit dem Kind einfach unglaublich viele Anregungen bietet und sehr, sehr intensive Lernsituation ist, also wo ich sage, viel besser als eine Psychoanalyse, wenn man ein eigenes Kind hat und an dem die Kindheit noch beobachten kann, da erfährt man natürlich viel, viel mehr, bekommt viel, viel mehr Anregungen, als wenn man sich so ganz mit sich selbst beschäftigt und seine Kindheit rekonstruiert, halt viel von Psychoanalyse, aber ich denke, das Leben ist natürlich in seinen Kräften, die auf den Menschen wirken, unendlich stärker und vielfältiger. Und Kinder sind natürlich eine der stärksten Kräfte auf unser Leben. Also ich kenne auch ein paar Patienten, Männer gerade, die sagen, ich will nie ein Kind haben. Und jetzt sitzen sie dann da und sagen, das war das Beste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist, dass ich da das Kind kriegen musste. Dann hatten sie das Kind und plötzlich haben sie entdeckt, was das alles anbietet an Anregungen. Vorher haben sie nur fantasiert, dass das eine grässliche Verpflichtung ist, die sie auf jeden Fall vermeiden wollen. Und das kann ich wirklich sehr gut verstehen.
Was hat Sie angespornt, das in einem Buch alles zusammenzufassen?
Es ist eine der Sachen, die wirklich so übersehen werden, was das für Beziehungen bedeutet. Und ich bin ja jetzt auch schon älter und mein Ausgangspunkt waren eigentlich die Spätscheidungen. Also, dass ich verstehen wollte, was passiert, was ist da eigentlich los, dass Eltern in die Krise geraten, ist ja auch schön, hängt damit zusammen, dass wir älter werden und noch mit 60 vorstellen können, uns nochmal zu verlieben, ein neues Leben anzufangen und so weiter, hat ja alles auch seine positiven Seiten. Aber warum? Es ist natürlich auch eine unglaublich schwere Entscheidung, sich dann zu trennen. Da bin ich eben dann drauf gekommen, dass einfach diese Spätscheidungen, dass die eben schon darauf beruhen, dass in dieser ersten Phase, also in der Babykrise, dass die nicht bewältigt worden ist. Und dann bin ich natürlich aufmerksam geworden und habe mich auch damit beschäftigt, dass eigentlich diese Tatsache, dass die Geburt eines Kindes der häufigste Anlass für die frühen Scheidungen ist, dass das auch noch nicht untersucht worden ist.
Der Psychoanalytiker und Autor Wolfgang Schmidbauer über das Dritte im Bund, Partnerschaft und Babykrise. Angelika Schett hat mit ihm gesprochen. Sie können diese Kontextsendung im Internet nachhören und sie dort auch auf CD bestellen unter rs2.ch. Telefonische Bestellungen nimmt der Radiokiosk gerne entgegen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Und noch die Angaben zum Buch. Wolfgang Schmidbauer heißt der Autor. Partnerschaft und Babykrise, der Titel. Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.